Thank you very much, Natasha, for giving us this insight into your project, which I think is very rich and clear, so I don't feel like I need to say very much to comment on this, but maybe just... Yeah, I mean, what definitely adds something that we haven't had here before is this particular way in which it creates or uses or employs a kind of an association between objects and non-objects, human and non-human agents, in order to recount certain narratives of migration in this case, staging certain forms of interplay between these different objects and non-objects, as I said, and discusses politics of resources, or places this against the discussion of politics of resources. I also want to mention again the sound installation in the foyer involving the trolley bag and a plastic water bottle entitled De Paso that Natasha mentioned at the beginning, so please make sure that you don't miss that. Yeah, instead of Natasha Sarhagigian lives and works in Berlin. Instead of giving you details, biographical details on her, I would like to refer to her website BioSwap that she initiated. So if you want to learn more about her, go to that website. I now have the pleasure to introduce Thorsten Blume and Peter Wagner and speak a little bit about their demonstration entitled Swinging, Commented Physical Exercise with Curving Lines. Thorsten Blume is a researcher and an artist currently at Stiftung Bauhaus in Dessau. Since 2007, he has been working on the project Play Bauhaus, with dance and movement installations, workshops, and exhibitions with the goal of bringing the Bauhaus stage up to date as a form of experimentation. Beyond, he's also a member of the Cluster of Excellence, or Excellence Cluster, as we call this in German, Image Knowledge Gestaltung, an interdisciplinary laboratory at Humboldt University here in Berlin. Thorsten Blume invited Peter Wagner to join his demonstration, who is a performer in Berlin. Exploring the elegance of the flowing line as it applies to the movements of a body, their demonstration exercises principles of flexibility and economy inherent in the human physical apparatus, and especially in its capacity for swinging motions. So what we will see is a combination of physical methods of observational commentary and various drawing instruments that will translate the scale and sense of corporeal lines in motion. So it's touching on issues of embodiment and sensitization, which both are, I think, recurrent and important topics of our discussion of the Anthropocene here. Before they start, let me just briefly remind you or draw your attention to the demonstration of Alan Weiss that will start at 9:15 in the Tea Garden, which, as I already said earlier, and probably most of you have been there already, you can reach from the Garderobe clock room in the foyer, on the foyer level. But now I'll hand over the stage to Thorsten Blume and Peter Wagner.
So we are talking in German now. Wenn wir gleich versuchen zu demonstrieren, was man zum Beispiel mit Linien machen kann, schwingt dabei für mich immer eine grundsätzliche, durchaus naive Frage mit. Wie kann es gelingen, den Tonus unseres Machens, mehr das Wie, weniger das Was unseres Tuns, zu verändern, sodass sich alles besser anfühlt? Aber eben nicht nur für den Einzelnen, der sich um seine Wellness ja immer irgendwie kümmern kann, sondern wie kann es dazu kommen, dass weniger diejenigen, für die die Welt ein kalkulierbares Betriebssystem ist, den Ton unserer Gespräche, Pläne und Handlungen angeben, sondern vielmehr solche Menschen, die wirklich an die Potenziale des Lebendigen glauben. Die wissen, dass wir immer mehrere Wahlmöglichkeiten haben, vorausgesetzt, wir trainieren unsere Einbildungskraft und üben das Probierverhalten, zum Beispiel mit schwingenden Linien, wie wir das jetzt gleich versuchen. Der Suprematist Kasimir Malevich meinte vor fast 100 Jahren, es ist eine Erregung in der Welt, ein Schwingen und Vibrieren, das gegenstandslos ist. Er sagte, Grundlage und Ursprung des Lebens ist die Erregung als das reine Unbewusste ohne Zahl, Zeit, Raum, ohne absolute und relative Zustände.
Der Biomechaniker und spätere Universalwissenschaftler Wilhelm Ostwald hätte statt Energie, beziehungsweise Entschuldigung, statt Erregung sicher von Energie gesprochen. Entsprechend seiner Vision, jeden Vorgang einschließlich der Arbeit des menschlichen Sinnesapparates erschöpfend energetisch darstellen zu können. Durch Angaben, welcher Art und Menge von Energie jeweils übertragen und umgewandelt worden ist. Ostwalds Energetik, die von der Grundannahme ausging, dass Materie immer als Energie in verschiedener Form zu begreifen ist, ist leider weitestgehend vergessen und gilt als wissenschaftlich undiskutabel.
Ja, nicht zuletzt deshalb, weil sein Reden von Nervenenergie, psychischer Energie, Farbenenergie oder allgemeiner menschlicher Energie, ähnlich wie die Qi, Prana oder Photonenergie, zwar durchaus Bezüge zu bestimmten Empfindungen herzustellen vermag, diese letztlich aber nicht messbar sind und weil es kein als seriös geltendes Vokabular gibt, in dem sich empfundene Energien logisch verhandeln lassen.
Empfindungen lassen sich eben nicht denken, denn bedachte und benannte Empfindungen sind bereits festgestellte Wahrnehmungen, formulierte Erfahrungen. In der Wahrnehmung wird nie etwas anderes als Ähnlichkeit entdeckt. Empfindungen sind nur sinnlich und das Sinnliche ist kontinuierlich. Wenn ich Empfindungen in mir wahrnehme und beobachte, verändere und gestalte ich dabei die Empfindungen sofort. Eine Empfindung wird immer konkret erlebt. Abstrakt ist nur die Bezeichnung.
Ja, als abstrakt gelten auch das schwarze Quadrat oder der nicht so bekannte schwarze Kreis von Kasimir Malevich. Es sind Entwürfe, die nicht nur Bilder und Begriffe sein sollten, sondern auch Medien für ein übendes Einschwingen in die unsagbare Welt der Empfindungen, die Malevich meist Erregungen nannte. Sein Suprematismus war eine Geste der prinzipiellen Abwendung von allen Erscheinungen der gegenständlichen Natur und auch von allem, was die gegenständliche Struktur des Lebens und der Kunst bestimmt, Ideen, Begriffe und Vorstellungen. Was dann bleibt, ist dann die gegenstandslose Suprematie der reinen Empfindung und der Suprematist als Experte einer neuen Welt, der Empfindung, keine Idealität eines verloren gegangenen Paradieses, die Überwindung und Abschaffung aller Sehnsüchte nach verloren gegangener Einheit, keine Zeichen der Verweisung mehr. Drei schwarze Kreise, frei nach Malevich hier aufgestellt, können vielleicht auch als Tafeln für andere abstrakte Empfindungsübungen benutzt werden, zum Beispiel für empfindsame Linienspiele. Vielleicht auch im Sinne von L. Lissitzky, dem wohl berühmtesten Schüler von Kasimir Malevich. Dieser schrieb 1923, es muss eine neue Energie befreit werden, die uns ein neues Bewegungssystem gibt. Linien sind einfache Gesten, Spuren und Anzeigen des Machens in der Welt. Sie sind einfach gefasste, sich abzeichnende und anregende Empfindungswirkungen und nicht zuletzt ein simples Medium zum Einüben einer grundsätzlichen Probierhaltung. Mit ihnen kann man üben, einfachste, ungewöhnliche Dinge zu erkunden, auszuprobieren. Sie sind vielleicht wie Krücken der Einbildungskraft, mit denen ich üben kann, wie Kinder vom schon Gekonnten, Gewohnten, sich testweise erweiternd zu bewegen, suchend nach Modis eines Tuns, das sich erst einmal für mich richtig anfühlt und so klein die Sache auch am Anfang ist. Wenn sie dann gut läuft und schwingt, vielleicht kann ich dann etwas von diesem guten Schwung auch in das, all das andere, was ich tue, das Komplexe, woran ich zwangsläufig eingebunden bin, mitnehmen.
Auch beim Linienziehen geht es immer um das Gleiche, dass der Mensch sich in unermüdlicher Übung einer Kunst so gänzlich seines ängstlichen, um den Erfolg besorgten, gegenständlicher Aufmerksamkeit bedürfenden Ichs entledigt, dass er schließlich zum Werkzeug einer tieferen Kraft wird, aus der heraus dann ohne sein Zutun und ganz absichtslos die vollendete Leistung wie eine reife Frucht abfällt.
Die Linie, die sich frei ergeht, ein Spaziergang um seiner selbst willen, ohne Ziel. Das Agens ist ein Punkt, der sich verschiebt. Die freie Linie als Spur eines in Bewegung geratenen Punktes, das lehrte Paul Klee. Aber wie bewegt sich dieser Punkt? Sind alle Linien Spaziergänge von Punkten, die sich dabei mehr oder weniger wohlfühlen, frei und leicht, beschwingt oder bedrückt, angestrengt oder locker?
Können Linien diagnostische Wegweiser sein, Messkurven für Empfindungen und Befinden überhaupt, für Beweglichkeit? Geben sie oder sind sie Bewegungseindrücke?
Können Zeichnungen bzw. kann das Zeichnen selbst Wahrnehmungsvollzüge von eleganter Bewegung generieren? Kann ich das Zeichnen als Praxis einer kinetischen Selbstreflexion zur Verbesserung meines Selbstgebrauchs benutzen?
Der Gedanke, der sich mit der Linie in Bewegung verbindet, ist immer der einer fabelhaften Mehrdeutigkeit. In der Mitte des 18. Jahrhunderts meinte William Hogarth, dass es nützlich sei, wenn man sich mehr mit Linien beschäftigt. Und er begründet die abstrakte Linie nicht nur als einen eigenen Gegenstand der Ästhetik, sondern empfahl sie auch als ein Trainingsinstrument für vielfältige Leibesübungen. Vor allem aber die Schlangenlinie, die in Renaissance und Barock als Linea Sepetinata bekannt war, sah er als geeignet, sich in deren schwingenden Bewegtheit einzuüben.
Hogarths 1753 erschienener Analysis of Beauty gilt als das erste Formtraktat der Kunstgeschichte. In diesem Buch propagiert er die Schlangenlinie als universale Schönheitslinie, die sich durch Grazie und wohltuende Harmonie auszeichnet, wenn sie nicht zu viel und nicht zu wenig geschwungen ist. Man lasse einen die Schlangenlinie auf einer ebenen Fläche mit Kreide ziehen und ihn am Ende, an welchen er will, anfangen. So wird seine Hand und sein Arm sich nach einer schönen Richtung bewegen.
In der kurvenreichen Linie ist dann ja Lebendigkeit zu spüren. Die Hand spürt das Lebendige, sie spürt das Lebendige der Bewegung, wenn sie die Schlangenlinie mit Feder, Pinsel oder eben einem Edding vollzieht.
Die angenehme Wirkung dieser Art, die Hand zu bewegen, das ist zu sehen. Aber man muss es so machen, sagt Hogarth, dass die Linie der Bewegung nur artig ist.
Wer diese Bewegungen täglich mit den Händen und den Armen wie auch mit möglichen anderen Teilen des Körpers übt, der wird in kürzester Zeit seine Person sehr reizend und ungezwungen machen, so dass es eine Lust ist.
So wird die Schlangenlinie praktisch ein Übungs- und Messinstrument, eine Art feines Kaliber für Eleganz. Geschwindes Tempo gibt der Schlangenlinie Geist und Lebhaftigkeit. Und langsames Tempo, Ernsthaftigkeit und Feierlichkeit. Man kann die Schlangenlinie deshalb auch durchaus tanzbegründend entdecken, verstehen und nutzen. Für Hogarth war es das Menuett als eine geradezu ideale Verkörperung eines Schlangenlinientanzes. Er sagt, die vorhandene gewöhnliche wellenförmige Bewegung des Körpers beim Gehen wird zu einer mehreren Größe der Wellenform durch Hilfe des Menuettschrittes vermehret, welcher so beschaffen ist, dass sich der Körper in angenehmen Graden etwas höher als gewöhnlich hebt und dass er wieder auf diese Art bei dem Fortgehen in Tanze niedriger sinkt. So ein Auf und Ab. Auf und Ab. Die Eleganz und abstrakte Schönheit der Schlangenlinie kann so jeder ertanzen. Und weil, Hogarth schreibt, die Figur des Menuettganges auf dem Fußboden ist auch aus Schlangenlinien gebildet, da haben wir einen Schlangenlinien-Tanz-Menuettboden vorbereitet. Es ist kein Zweifel, dass das Menuett eine schöne Zusammensetzung von Bewegungen ist, welche eine zusammengesetzte Mannigfaltigkeit von so vielen Bewegungen in den Schlangenlinien in sich enthält, als derselben in deutlichen Größen können zusammengebracht werden, schreibt Hogarth. Und er zitiert dazu als Illustration ein Textstück von William Shakespeare.
Was du nur tust, verbessert noch, was du bereits getan. Wie oft möchte ich, seh dich tanzend an, dich auf der See als eine Welle sehen, damit du stets möchtest, wie auf Wellen gehen. Was du nur tust, verbessert noch, was du bereits getan. Wie oft möchte ich, dich sehe tanzend, dich auf der See als eine Welle sehen, damit du möchtest stets auf Wellen gehen.
Ja, und es gibt im klassischen Ballett eine besondere Tanzpose. Bei dieser steht der Tänzer auf einem Bein. Das andere Bein wird mit gestrecktem Knie nach hinten gehoben. Diese Pose, die vielfältig variiert werden kann und etliche Abwandlungen kennt, heißt Arabeske. Als Balancefigur, in der die Mittelachse des Körpers und das gestreckte Bein sich zu verschiedenen Schwüngen vorbereitet, ist benannt nach dem Ornament der Arabeske. Die Arabeske ist ein Strukturprinzip und mehr noch. Sie ist der Ort des Entstehens aller Dinge, die älteste und ursprünglichste Form der menschlichen Fantasie, das künstlichste aller Kunstwerke. So meinte der Romantiker Friedrich Schlegel. Die Arabeske ist ein Medium des Übens, Mensch zu sein. In und mit Arabesken kann sich der Mensch, der etwas macht, als Machender trainieren, im Einklang und am Ausgangspunkt von Natur und Kunst. Hier vermag sich der Gestalttrieb in etwas so wie die Triebe einer Pflanze entfalten und sich im Wortsinn entwickeln, rankend und schwingend entfalten. Heute redet man ja weniger von den wuchernd wachsenden Schlaufen, Schwung- und Schlingbewegungen der Arabesken, sondern vielmehr über vielversprechende, rhizomatische, untergründig vernetzte Diskurse. Sich im fließenden Linienschwüngen zu üben, mag dennoch immer noch nützlich sein. Wir werden es jetzt versuchen. Es heißt auch, dass die Arabeske in ihrem ornamentalen Fluss, ihrer Komplexität und Unübersichtlichkeit auf das Undarstellbare verweist.
Dabei kommt es aber darauf an, dass man in das unaufgeräumte Gekritzel Muster einziehen lässt, Rhythmen, Melodien und Ordnungen.
Schnörkelnd, ausufernd, trägt die Arabeske als eigentümliches Verfahren in ihrem verschlungenen Schlangenliniencharakter einen ganz eigenen Kunstcharakter, der zugleich ganz natürlich ist. So die Hoffnung. Langsam fließende filigrane Bewegungen. Das Linienziel, so Friedrich Tieck, jede Form fließt melodisch aus der anderen. Keine Linie oder Form erstreckt sich monoton fest, aber auch keine harte Ausweichung beleidigt unser Auge. Sie erscheinen als eine für das Auge fixierte Bewegung, als ein nachgebildeter Schwung.
So entsteht aus und in dem Wildwuchs eine Vorstellung des Aufwachsens und Herauswachsens des einen aus dem anderen. Schöpfung, Genese, Ursprung. Bewegtes Gestalten, abstrakte Figuration. In Arabesken ist alles möglich.
In Arabeskenlinien wird nichts Unpassendes oder Unerhörtes miteinander verflochten. Arabesken verflechten sich nur selbst. Wesentlich für die Schönheit der arabesken Darstellung ist das Prinzip der Bewegung. Ihre Form als Komposition, das ist das freie Spiel des Erkenntnisvermögens. Kontinuierliche Bewegung im Raum, ohne auf ein gegenständliches Begreifen abzuzielen. Die Aufmerksamkeit oszilliert. Nun kann man sich auf diesen Linien tanzend bewegen. Ich wiederhole. Wesentlich für die Schönheit der arabesken Darstellung ist das Prinzip der Bewegung, ihre Form als Komposition zu begreifen. Es ist die sukzessive, kontinuierliche Bewegung im Raum, die das freie Spiel des Erkenntnisvermögens anregt, ohne auf jede Art von gegenständlichem Begreifen anzulegen. Bewegung erscheint als Wechsel der Wahrnehmung zwischen diesen einzelnen Elementen, die Mannigfaltigkeit der Gestalt der Zeichnung, die nicht auf einen Begriff gebracht werden kann, hält die Aufmerksamkeit in Bann.
Üben. Üben. Heißt es, so sagt Novalis, die Ungeschicklichkeit in Übergängen, diese Schwerfälligkeit in der Behandlung des wandelnden und bewegten Lebens zu überwinden.
Ja, frei nach Goethe. Kann ich also auf Schnörkeln gaukeln und balancierend entdecken, was alles die Lebenslust für Bewegungen einzuflößen vermag. Ich empfinde mich als schwingend, wenn ich darauf achte, wie ich schwinge. Langsam.
Ich denke auch an den Körpertherapeuten Feldenkrais, der meinte, unser Ich-Bild ist viel kleiner, als es sein könnte. Und unser Ich-Bild bleibt im Allgemeinen hinter seinen, unseren Möglichkeiten zurück. Als Anregung, dies zu ändern, hatte er unzählige trickreiche Übungsspiele mit Bewegungen und Bewegungsempfindungen vorgeschlagen. Lauter achtsame Übungsspiele und sanfte Empfindungsübungen, die mir dabei helfen sollen, zu lernen, wie ich mich selbst vergessend als sinnlichen Funktionsapparat neu entdecken und kennenlernen kann. Zum Beispiel, indem ich mich ganz bedeutungslos damit beschäftige, wie ich jetzt hier einfach dastehe. Ohne mich darum zu kümmern, wie das aussieht, darauf achten, wie meine Arme hängen, nicht denkend und nicht bewertend bemerken, wie mein Kopf, mein Rumpf, der ganze Leib durch etliche Mikrobewegungen immerfort ausbalanciert werden, wie alles in Bewegung ist, wie ich pendle. Der Mensch ist ein räumliches inverses Pendel. Das ist ein Pendel mit dem Schwerpunkt oberhalb der Achse. Das Pendel befindet sich in seinem höchsten Punkt in einer instabilen Ruhelage und die Achse bewegt sich frei in der Ebene. Das Pendel kann somit in alle Richtungen kippen. Das inverse Pendel betrachtet das System, strebt stets den Zustand der geringsten Gesamtenergie an. Dieser Zustand befindet sich in seiner Schwingung um die stabile Ruhelage bzw. in dieser. Kleine Auslenkungen aus der instabilen Ruhelage führen dazu, dass der Pendelstab diese Ruhelage verlässt. Dem System muss dann die notwendige Energie konstant zugeführt werden, um in seiner instabilen Ruhelage zu bleiben.
Gut, sich mit Hogarths einbilden und ausprobieren, eine geschlängelte Linienfigur zu sein oder sich nach Feldenkrais als inverses Pendel und selbstreferenzielles, sich immer wieder neu einschwingendes Balance-System zu begreifen. Die Geschichte des Theaters kennt unzählige Kunstfiguren und Androidenmodelle, mit denen sich der Mensch in abstrahierten Ebenbildern zur entdeckenden Übung seiner selbst um- und eingebildet hat. Solch eine Figur war für Heinrich von Kleist 1810 die Marionette oder der mechanische Gliedermann. Als Vorbild für ein empfindsames, bewusstloses Einbilden, das übende Einbilden in ein möglichst freies, graziles Empfinden von mechanischen, einfachen Bewegungsmöglichkeiten. Auch der Doppelscheibenroller, den wir hier mitgebracht haben, kann durchaus auch als eine solche Kunstfigur betrachtet werden. Von ihm kann man, meinen wir, lernen, man kann adaptieren und lernen, den Mittelpunkt seines Körpers im Vorangehen stets auf einer Mittellinie zu halten. Wie schwingend der Gesamtapparat auch agiert. Das führt möglicherweise zu einer ähnlichen Leichtigkeit und eleganten Effizienz, wenn der Mittelpunkt auf einer Linie sich bewegt, wenn er nicht gehoben und gesenkt wird, wie im Menuett, sondern wenn der Mittelpunkt auf einer geraden Linie gehalten wird, dann erreicht man möglicherweise eine ähnliche Effizienz wie dieser Doppelscheibenroller, der so viel Energie und wenig Reibungsenergie hatte, dass er die Bühne verlassen hat. Wie wäre es nun aber, wenn ich weitergehe und mir nun einmal das alte Urbild aller dieser Arabesken, die Pflanze, die unauflöslich mit dem Stoffwechsel ihrer unmittelbaren Umgebung verbunden ist, zum Vorbild mache, zum Bewegungsvorbild. Wenn ich versuche, diesen uralten, ganz langsamen Organismus, der so sehr am Ort hängt, als Bewegungsmodell mir einzuverleiben.
Also, um alles in eins zu fassen. Je göttlicher ein Mensch oder ein Werk des Menschen ist, je ähnlicher werden sie der Pflanze. Mhm. Diese ist unter allen Formen der Natur die sittlichste und die schönste. Und also wäre ja das höchste, vollendetste Leben nichts als reines Vegetieren. Sich wie die Pflanzen anbilden und umbilden, Geflechte, die ein unendliches Wachstum suggerieren und dennoch regelhaft angelegt sind.
Na gut, der Mensch ist mit der Pflanze polar verwandt. Er ist gewissermaßen im umgekehrten Sinne eine Pflanze, Die Wurzel schaut gewissermaßen in die Erde wie der Mensch in die Umwelt. Das lehrt zumindest Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie. Und wie Feldenkrais sagt, Zitat, der wesentliche Vorteil der aufrechten Haltung des Menschen besteht in der Möglichkeit, die Rotation um die vertikale Achse in alle Richtungen auszuführen. Sie erweitert den Horizont des Menschen. Rotation ist die natürlichste und meistgebrauchteste Bewegung des menschlichen Körpers, des Kopfes vor allem, aber auch der Lendenwirbelsäule. So kann man sich schon von ganz gut etwas von der Dezentralität der Pflanzen, die ja in alle Richtungen wachsen, einverleiben.
Pflanzenranken wachsen in die Höhe, indem sie sich um Objekte in ihrer Umgebung schlingen. Die Sprossen wachsen dabei zunächst spiralförmig und erkunden auf diese Weise rotierend einen möglichst großen Raum. Wenn sie dabei auf einen Gegenstand treffen, schlingen sie sich um diesen herum.
So. Aber sie wachsen langsam.
Ja, sehr langsam.
Wenn mein Arm länger wäre, könnte er weiter ranken.
Aber dazu müssten wir noch ein bisschen üben.
Danke.
Dankeschön.